Computerclub 2 CeBIT Spezial.
Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Und schon wieder begrüße ich heute Abend zur 41. Folge unsere Zuhörer und Zuhörerinnen oder umgekehrt und die kleinen Zuschauer, die immer das Audiodat-Signal mit...
Die kleine Gruppe der Zuschauer, die aber ebenso groß sind wie die Zuhörer.
Ja, genau. So, und es ist ja toll, dass wir uns eigentlich jeden Abend gehört habt. Ne?
Und das finde ich eigentlich auch. Und vor allen Dingen, es ist immer mehr geworden.
Und dann während der Messe hier hören wir ja die Zuhörer auch wieder.
Ja, die hören uns zu und wir hören denen aber hier am Stand zu. Und da kommen also so viele Zuhörer. Also ich finde das wirklich großartig.
Das ist immerhin die 7. CeBIT-Sendung. Und übrigens gleich vorweg zu sagen, in der nächsten Woche, am nächsten Montag, kommt auch nochmal so ein Produkt von der CeBIT. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie die gleiche Atmosphäre in Ihrem MP3-Player empfinden.
Haben,
hören. So, in dieser Sendung, da wollen wir was machen über Vista.
Hasta la Vista. Ja, es geht ja um die Fehler, die da drin sind. Ja.
Die man noch nicht genau kennt, aber man weiß, es sind mehr. Sie werden mehr werden.
Da gibt es einen deutschen Professor.
Als XP. XP hat ja 50.000 Fehler, so sagt man.
Ja, es waren ein paar mehr noch, ja. Aber da gibt es einen deutschen Professor, der wurde von Redmond, von Microweich eingekauft, also von Microsoft, wie die da heißen. Und der durfte in die Datenbanken hineinsehen und hat jetzt so eine Art Vorhersage gemacht und kann Microsoft sagen, bei dem Modul oder dem Modul oder dem Programm werdet ihr so und so viel Fehler haben und da stellen die dann dafür Personal ab.
Professor Zeller sagt sogar von einer Hitliste der Fehler. So, dann geht es um organisierte Kriminalität.
Das ist ja ein spannendes Thema, wenn man sich das anhört. Und man muss sagen, die Leute, die mit der Aufklärung dieser Sachen befasst sind, die haben ja Angst, dass sie umgebracht werden.
Ja, weil sprechen von dem Polonium im Café.
Ja. Ist also fast unglaublich, was da alles geschieht. Also das ist dann eine Radikalisierung.
Mit dem Herrn Fischer haben wir ausgemacht, dass wir irgendwann mal da eine Sondersendung machen.
Ja, ist auch ganz wichtig.
Und dann haben wir eine Diplomarbeit, einen Museumsführer.
Wieso? Werden wir geführt im Museum?
Kann man sich führen lassen. Heißt Phone Guide. Denn das Telefon ist hier ausschlaggebend, damit man mehr Informationen
im Museum bekommt. Immer diese Anglizismen. Also ein netter Kollege von uns würde jetzt sagen, könnte nicht Deutsch reden.
Ja. Von den Fehlern, die der Professor Zeller festgestellt hat bei Vista, haben wir hier einen Teil auch festgestellt. Quasi war diese CeBIT mit Vista auf allen Rechnern unbrauchbar, dass man was arbeiten konnte. Also es stürzte ab, es war nichts zu machen damit. Vista, hasta la Vista. Als wir das hörten, dachten wir, das ist unser Mann für die Sendung. Da wollen wir mehr von wissen. Und zwar von Professor Dr. Andreas Zeller. Und er ist der einzige Westeuropäer, glaube ich, der in Redmond in ein Fehlerlabor, oder wie immer man das nennt, hineinschauen durfte und dort auch mit Microsoft-Angestellten zusammen arbeiten durfte und mal untersuchen durfte, was gibt's denn da für Fehler und was sind die dicksten Fehler und wie sieht das alles aus? Wahrscheinlich dürfen Sie nicht alles sagen, was Sie wissen, Herr Professor Zeller.
Nein, ich darf nicht alles sagen, was ich weiß, aber Microsoft war freundlich genug, dass ich sehr, sehr viel sagen darf.
Aha. Und wie sieht's denn aus mit den Fehlern? Also bei XP, glaube ich, gab mal so eine Zahl. 50.000 war das? 50.000 Fehler. Können Sie die bestätigen? Oder waren es 50.001 oder ungefähr so?
Es gibt ein Datum oder eine Zahl, von der Microsoft nicht möchte, dass die bekannt wird. Das ist die exakte Zahl der Fehler in ihren Projekten. Weniger, weil diese Zahl so unglaublich groß wäre, die liegt ganz normal im Industriestandard drin, sondern vielmehr deshalb, weil das, sagen wir, aus PR-Gründen ein gefundenes Fressen für die Konkurrenz wäre. Selbst wenn Microsoft nur einen Fehler pro 100.000 Zeilen hätten, einen kritischen Fehler pro 100.000 Zeilen, das wäre schon fantastisch, das ist besser als die NASA, dann wären das immer noch etliche 100 Fehler, die in Systemen wie Vista drinstecken würden, von denen jedes eine potenzielle Sicherheitslücke wäre. Es ist klar, dass diese Fehler drin sind. Die Frage ist, wie wirken die sich aus und welchen Schaden können sie verursachen?
Ja, jetzt frage ich mich aber, wenn Microsoft doch diese Fehler selbst sammelt und sie waren in der Datenbank von Microsoft, in der Fehlerdatenbank, wofür hat man sie gebraucht? Die wissen doch ihre Fehler.
Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Dass man einen Fehler hat, weiß man immer erst in dem Moment, wenn man ihn repariert hat. Das heißt, man kann also immer nur wissen, wo Fehler waren. Man weiß aber nur sehr schwer, wo Fehler in Zukunft sein werden. Aber andererseits ist es genau meine Arbeit gewesen aus dieser Vergangenheit, wenn man weiß, wo Fehler in der Vergangenheit waren, vorherzusagen, wo man am besten nach Fehlern suchen soll.
Das heißt, Sie können Fehler vorhersagen?
Ich kann Ihnen nicht vorhersagen, an welcher Stelle genau ein Fehler sein wird, aber ich kann Ihnen eine recht gute Prognose geben, wo Sie am besten nach Fehlern suchen sollten. Ist ein bisschen wie bei der Ölsuche.
Also Sie machen so...
Hier habe ich in der Vergangenheit Öl gefunden, dort auch. Das hat mit folgenden Gesteinseigenschaften zu tun. Deswegen lohnt es sich, hier zu suchen.
Sie machen also so eine Analyse, stellen dann fest am Ende, die meisten Fehler sind im Grafik drin. Und das, jetzt sage ich, das gehört zu den Top 10. Die nächsten Fehler sind in der Tastatur meinetwegen. Und dann gibt es so eine Hitliste. Und jetzt müsste dann die Microsoft-Leute erstmal anfangen sagen, also da mit der Grafik, da scheint ja was irgendwo problematisch zu sein. Und da fangen wir jetzt mal an aufzuräumen.
Genauso ist es. Wir stellen eine Top-10-Liste. Also Top-10 ist gut. Wir ranken die gesamten Komponenten eines Systems. Das können durchaus mehrere Zehntausende sein. Und messen erstmal, wo die meisten Fehler in der Vergangenheit aufgetreten sind. Und diese Eigenschaften können wir dann auch nehmen, um Vorhersagen für neue Module zu machen, für die Fehler noch nicht bekannt sind. Das heißt, wenn wir ein neues Projekt haben, können wir sagen, wahrscheinlich dort und dort. Wir wissen aus der Vergangenheit, mit der Grafik, die Grafikschnittstelle, die Sie verwenden, gibt es verhältnismäßig viele Probleme. Dort werden auch wieder mehr Probleme auftauchen als anderswo. Das Interessante ist, die Manager, die diese Projekte leiten, die sind ja nicht doof. Die wissen natürlich auch eine ganze Reihe über die Projekte Bescheid und auch über die Eigenschaften, die da sind. Und die, sagen wir, die spektakulärsten Sachen, oder wie die das ausdrücken, die Sachen, die es in die Schlagzeilen bringen, das kennen die auch. Was die aber am meisten interessiert, sind die Sachen, die auf Position 2 und 3 und 4 auf den Hitlisten stehen. Position 1 können sie sich merken, das weiß jeder Bescheid. Das sind dann meistens irgendwelche traumatischen Erlebnisse, die jeder im Team kennt. Aber was auf Position 2, 3, 4, auf den etwas niederen Rängen passiert, da erstaunen die oftmals und sagen, oh, das wusste ich gar nicht, so schwierig ist das. Oder so viele Probleme gibt es damit, das ist gut zu wissen.
Die Wissenschaftler, die es da gibt, oder die Angestellten von Microsoft, was sind das? Sind das gute Computerleute?
Oh, das sind hervorragende Computerleute. Microsoft ist bekannt dafür, sehr wählerisch bei der Auswahl zu sein. Ich glaube, so von 100 Bewerbern kommen 1, 2 durch. Und dann gerade in der Forschungsabteilung und der Qualitätssicherung, die gehören zu den Besten, die man kriegen kann.
Und warum bauen die Leute ein Vista zusammen, was sicherlich so viele Fehler hat? Liegt das auch daran, dass Microsoft alte Systeme mitbedienen will?
Ich denke, es liegt vor allen Dingen an der unglaublichen Komplexität dieses Ökosystems, in dem Windows eingesetzt wird. Die Vielzahl von Hardware, die Microsoft unterstützen muss, die Vielzahl von Treibern, die nicht von Microsoft selber kommen, sondern, so muss man leider so sagen, in der Regel von Anfängern programmiert werden, die noch nie in ihrem Leben vorher einen Treiber geschrieben haben. Und diese Menge von Drittanbietern an Hardware und Software gilt es in irgendeiner Weise zu unterstützen. Wenn der Kunde jetzt ein neues Vista kauft und beim Drucken geht irgendwas schief, dann wendet er sich nicht an den Hersteller seines schon immer defekten Druckertreibers, sondern der ruft bei Microsoft an und fragt, was für einen Schrott habt ihr mir denn verkauft?
Wie sieht denn das eigentlich aus mit den Fenstern, die so immer erscheinen? Auch an Microsoft berichten, ja, nein. Also ich drücke immer nein. Soll ich da besser ja drücken? Ich habe immer Angst, die kriegen von mir Daten und horchen mich aus.
Die kriegen keine persönlichen Daten. Was die bekommen, ist eine Auflistung der Funktionen, die zum Zeitpunkt des Programmabsturzes aktiv waren. Und das ist auch alles, was die interessiert. Die interessieren keine persönlichen Daten.
Also Registerinhalte vom Prozessor und ähnliche Sachen?
Ja. Die kriegen noch, wenn sie jetzt im Browser sind, kriegen nicht mit, wo sie gewesen sind. Die kriegen keine persönlichen Informationen. Das wollen die auch gar nicht.
Kriegen die mit, ob ich vielleicht eine nicht lizenzierte Version von Microsoft habe?
Das kriegen die unter Umständen mit, aber die können damit nichts anfangen, weil sie es wiederum nicht, ob sie zurück abbilden können. Der Grund ist ganz einfach der, die sind hochgradig an diesen Fehlerberichten interessiert. Es kann ihnen sogar passieren, dass wenn sie so einen Fehlerbericht einsenden, dass sie da einen Bereich erwischen, der von Microsoft auf so einer Art Fahndungsliste steht. Und dann werden sie noch mal in einem extra Dialog dann gebeten, können sie uns noch mehr Informationen schicken.
Aha, die wissen also doch, wo das herkommt.
Nein, das wird nur in dem Moment überprüft, dieser Ablauf des Dialogs, das läuft automatisch ab. Ne?
Dann,
ja, aber genauso wie sie den ersten Dialog bekommen, können sie auch den zweiten Dialog bekommen.
Aber die müssen doch dann meine Adresse, wenn die mir schreiben, wissen.
Nein, das können die nicht. Das ist einfach ablaufend im System so. Das gleiche Teil in Vista, was ihnen den ersten Dialog zeigt, zeigt ihnen dann auch den zweiten Dialog.
Ach so, vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Haben Sie schon eine Einladung nach Redmond?
Oh, ich war schon mehrfach dort. Ich habe erst mal selbst dort vorgetragen und dann haben die mich dort speziell für diese Fehlersuche, war ich da 5 Wochen als Gastwissenschaftler dort und im letzten Jahr habe ich einen meiner Doktoranden als Praktikanten für 3 Monate hingeschickt und der hat dann nochmal ganz kräftig gearbeitet.
Und werden Sie wieder für Vista tätig werden?
Für Vista sind wir jetzt gerade tätig. Ja? Wir versuchen gerade vorherzusagen, welche Komponenten von Vista die meisten Fehler aufweisen werden.
Das dürfen Sie auf jeden Fall sagen.
Und in 6 Monaten nach dem Release werden wir schauen, wie gut unsere Vorhersage war.
Aha, gut, mehr kriegen wir nicht raus.
Wird Vista irgendwann fehlerfrei werden?
Es gibt Techniken, gerade bei uns an der Universität des Saarlandes, die daran arbeiten, Systeme komplett fehlerfrei zu machen. Es ist aber so, dass der Aufwand gerade für ein so großes, komplexes System für Vista derzeit auch für Microsoft unbezahlbar ist.
Herr Professor Zeller, haben Sie bei uns in dem Interview Fehler festgestellt?
Nein, auf ersten Blick nicht. Aber wenn wir mal eine historische Analyse Ihrer Interviews machen, dann kann ich Ihnen sagen, was Sie in Zukunft besser machen können.
Ja, vielen Dank, dass
Sie hier waren. Ich hoffe nicht, dass wir so viele Fehler gemacht haben, wie bei Microsoft in Vista gemacht worden sind. Schönen Dank für den Besuch.
Ja, Dankeschön.
Bei uns zu Gast ist Christoph Fischer. Er ist Geschäftsführer von BFK, EDV Consulting GmbH. Und er hat uns ein paar schöne Geschichten erzählt über Phishing, über Farming, über Dinge, die so in der Szene passieren. Er kennt sich gut aus. Er weiß, wo das Zentrum ist. Das ist hinter der Grenze da. Usbekistan und im Baltikum. Wo noch?
Also Baltikum, Ukraine, Weißrussland, Russland sind so die neuralgischen Punkte.
Kennen Sie da Menschen, die sowas machen?
Das ist immer sehr schwierig zu sagen, wer das ist. Es gibt eine ganze Reihe von Gruppierungen, die da aktiv sind. Die sind schon bekannt. Das findet man relativ leicht im Internet in offenen, aber manchmal auch geschlossenen Boards, Bulletin Boards. Und die verstecken sich hinter ICQ-Numbern in aller Regel. Und mit denen kann man sogar durchaus kommunizieren übers Internet.
Was kann man dann da machen? Kann sich werben lassen, dass man da mitmacht?
Ja, Sie können zum Beispiel, wenn Sie sozusagen den Drang haben, in diese Szene einzusteigen, können Sie trojanische Pferde bei denen kaufen. Das wird dann meistens über E-Gold abgerechnet und da kann man für 3.500 € ein trojanisches Pferd kaufen. Das trojanische Pferd hat zunächst mal so eine Grundmodul für das Installieren des trojanischen Pferds und das Absichern, damit die Antivirus-Software es nicht erkennt und dann den Diebstahl von allen möglichen Daten. Und für 100 € bekommen Sie dann ein für eine Bank spezialisiertes Zusatzmodul.
Phishing-Modul.
Das fischt dann wirklich Daten ab und macht wirklich kriminelle Transaktionen. Das geht ganz hervorragend.
Aber das trojanische Pferd muss ich ja noch jetzt an den Mann oder die Frau bringen. Und wo bekomme ich die Adressen her?
Das sind Dienstleister im Spam-Bereich für 100, $200. Hauen die das Ding raus in die weite Welt mit.
Also ich habe jetzt richtig verstanden, Dienstleister im Spam-Bereich. Es gibt also Firmen, die bieten, Firmen in Anführungszeichen, die bieten mir an, pass auf, gib mir, was ich verteilen soll und das hauen die dann in.
Ja, das kostet etwa 100, $200, je nachdem, wie gut das Adressmaterial ist. Und das sind einfach Leute, die Botnetze beherrschen, also gekaperte Rechner. Größenordnung 50 bis paar hunderttausend und dann geben die diesem Netzwerk von gekapperten Rechnern den Auftrag, diese E-Mail verteilen. Die Deutschen sehen ganz, ganz oft Rechnungen, gefälschte Rechnungen. Das sind Telekom, eBay, Amazon, Opodo, Otto Versand, Neckermann, Intimshop war auch eine wunderschöne Geschichte. Oder
Banken.
Ja, GEZ war eine ganz tolle Geschichte. 99% der Menschheit in Deutschland hasst die GEZ. Und da kam dann die GEZ-Rechnung, war natürlich alles eine Fälschung. Und im Anhang ist immer irgendeine Form von PDF, meistens steht Rechnung.pdf.exe. Jetzt sieht man unter Windows natürlich Exe nicht, dann ist eben das Rechnung.pdf und die Leute sind entsetzt, dass sie eine große Rechnung haben, klicken drauf, bumm, ist der Rechner infiziert.
Ich habe das immer wunderschön, wenn ich diese Sachen sehe, dann schiebe ich mir die auf den Desktop unter Linux und dann gucke ich mir die mit dem Editor an und habe auch einen Interpreter für solche Sachen. Da sieht man schon, was für Schweinereien da drin sind. Ich frage mich nur, warum macht Microsoft das, dass man die Exe nicht sieht? Warum wird das eigentlich nicht direkt angezeigt vom Browser oder vom E-Mail-Client?
Ja, das dürfte auf die Zeit so um Windows 95 zurückzuführen sein, wo man sich gegen den Apple etwas positionieren wollte. Unter Apple ist einfach nur ein Filename da. Da gibt es keine Extension im klassischen Sinne, also keine File-Typ-Erkennung mit 3 oder mehreren Buchstaben am Ende. Und da hat man einfach gesagt, alles was bekannt ist, also Exe ist ein bekanntes Ausführungsprogramm, Doc ist ein bekanntes Word-Programm, das lässt man einfach auf dem Bildschirm magisch verschwinden. Man kann das auch wieder einschalten. Also das Windows zeigt es schon an, wenn man will, aber von Hause aus ist halt so eine Geschichte eingebaut. Die nennt das die Well-Known Extensions, also die bekannten Erweiterungen, Namenserweiterungen, die werden einfach weggeblendet.
Jetzt haben Sie uns ja erzählt, dass es da eine mafiose Struktur gibt. Ja. Die ist genau abgegrenzt. Da gibt es die unteren Bereiche, die mittleren Bereiche und die obersten Bosse. Die sitzen natürlich nicht in Deutschland. Hier sind die irgendwo versteckt.
Ja.
Und die kommt man wahrscheinlich auch ganz schwer ran. Und dann gibt es das mittlere Management da in der Mafia-Struktur. Was machen die? Die bringen die Sachen unter die Menschen.
Ja, es gibt so ein paar Leute, die schreiben diese trojanischen Pferde. Die sind intelligent genug. Das sind zum Teil sehr gute Leute. Die sind uns halt aus dem klassischen Antivirus-Bereich bekannt. Mhm. Das ist unser Brot und Butter. Wir analysieren die Malware schlechthin. Ne?
Ja.
Und die Leute sind sehr gut, die sind aber intelligent genug, das nicht selber einzusetzen. In den meisten Ländern dieser Welt kann man jemanden, der so ein Programm schreibt, nicht vor Gericht bringen. In der Schweiz gibt es eine Ausnahme, die haben seit einigen Jahren ein Gesetz, da könnte man denen ans Bein pinkeln, aber in der Regel kann man nichts gegen die machen, solange die das nicht selber betreiben. Dann gibt es mehrere Truppen, die das betreiben und die machen sich strafbar. Und das sind meistens Kids, die so im Hacking-Bereich unterwegs sind, die aber den Fehler machen, sich da mal anwerben zu lassen und dann aus der Geschichte nicht mehr rauskommen.
Und da gibt es auch die Strohmänner, die werden sogar gesucht per Frankfurter Allgemeine Zeitung oder sowas, eine Anzeige.
Die Täter haben einfach das Problem, in dem Moment, wo so ein trojanisches Pferd die Bankzugangsdaten geklaut hat, müssen sie irgendwie das Geld von dem Konto vom Opfer abräumen. Einen Geldtransfer von Deutschland nach, sagen wir mal, St. Petersburg ist sehr auffällig. Das passiert sehr selten. Das heißt, die Bank würde das merken. Also versuchen sie erstmal innerhalb von Deutschland zu transferieren. Und das machen sie, indem sie Geldboten anwerben lassen. Das sieht man auch. Unheimlich viele Spam dazu und eben auch diese Anzeige aus der Frankfurter Allgemeine. Und da werden Leute, die naiv genug sind, ihr eigenes Konto zu verwenden, um Geld in Empfang zu nehmen und dann per Western Union weiterzuleiten. Das ist so ein Blitztransfer. Diese Leute, die sich da reinreiten lassen, die werden nach 3 bis 4 Transaktionen von der Polizei aufgegriffen.
Und dann können die den ganzen Mist bezahlen.
Die können den ganzen Mist bezahlen und haben noch strafrechtliche Probleme.
Was tun wir denn dagegen? Haben wir eine Chance irgendwie? Also außer Virenscanner oder Farming-Scanner. Man muss ja immerhin noch bedenken, man muss ja schlau genug sein, keine Tanz abzugeben. Da gibt es ja auch Leute, die sind so überrascht und die machen das.
Ja,
kann man also die auch schützen?
Als Deutschland noch die klassische TAN hatte, ohne die Indizierung, wurde wirklich per E-Mail immer wieder TANs abgefragt. Und die Leute haben, also wenn sie, da wurden Gewinnspiele vorgegaukelt und alles Mögliche. Da haben die Leute, das Logo ist drauf, es sieht so aus wie meine Bank, also TAN eingegeben. Das ist durch diese indizierte TAN stark reduziert worden.
Aber die ist ja auch nicht ganz sicher.
Die ist auch nicht ganz sicher. Und die hat einfach dazu geführt, dass das Thema sich von gefälschter Webpage hin zu trojanischen Pferden bewegt hat. Also
Farming
und vor allen Dingen eben, Farming ist, wenn sie den Nameserver beeinflussen. Also das Gros der trojanischen Pferde macht heute direkt auf, ohne zusätzliche Server, den Diebstahl auf dem Opfer-PC und leitet die Daten aus. Und dann brauchen sie halt jemanden, der sein Konto zur Verfügung stellt und das dann eben dorthin transferiert.
Ja, was ist eigentlich, wenn derjenige das Geld nicht weiterleitet? Der bekommt ja erstmal Geld im Vorfeld. Der kriegt
Besuch, nehme ich an.
Der dürfte Besuch bekommen mit etwas Raumakzent. Ja. Also er kann sich natürlich der Polizei offenbaren und die Täter werden es einen Teufel tun und jemand besuchen, der mit der Polizei zusammenarbeitet. Mhm. Das Risiko ist für die zu groß.
Ist sowas schon passiert?
Ja, sicherlich. Also diese Geldboten täglich werden täglich angeworben.
Ja. So, okay, ich habe gemerkt, Sie haben sehr schnell gesprochen, damit wir schnell durchkommen durch das Thema. Daran sieht man aber auch, dass wir irgendwann mal eine Sondersendung machen müssen über diese Problematik und dass da vielleicht einige Tipps reinkommen, wie man gesund und sicher durch die Welt kommt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Schönen Tag noch.
Bitte, gern geschehen.
Zu Gast bei uns ist Erich Bruns. Er kommt von der Bauhaus-Universität in Weimar. Würde besser, Wolfgang, als Brauhaus wäre auch nicht schlecht, ne?
Also ist die Bauhaus. Da würde ich mich auch wohlfühlen, aber eine Brauhaus-Universität ist mir leider noch nicht untergekommen.
Ja. Er stellt aus in der Halle 9, das ist eine super interessante Halle, wo junge Leute, Studenten und Diplomanten ihre Produkte ausstellen, die sie gemacht haben als Wissenschaftler. Und das fiel mir auf, ein Phone Guide, ein digitaler Museumsführer. Da gibt es ja schon andere Vorbilder dafür, wo man da mit seinem iPad da durchgehen kann. Und andere Lösungen wurden schon ausprobiert. Das klingt eigentlich ganz nett, was Sie da gemacht haben. Erzählen Sie doch mal.
Ja, also Phone Guide ist ein Projekt, was seit 2 Jahren ungefähr existiert. Und ich stelle jetzt das Ergebnis meiner Diplomarbeit hier vor. Und Phone Guide ist ein digitaler Museumsführer, wie gesagt, für Handys. Die Idee dabei ist, dass ein Museumsbesucher in das Museum kommt. Er lädt sich die Software auf sein Handy, geht durch eine Ausstellung.
Also das Ganze macht er einen Tag vorher, zu Hause, im Internet?
Das kann er entweder zu Hause von der Website runterladen.
Oder gibt es dann auch im Museum Tankstellen?
Genau, das könnte man auch sich vorstellen, dass eben ein Server vorhanden ist mit Bluetooth-Verbindung und dass man sich eben vor Ort das, die Software runterlädt.
Wie groß wäre die denn ungefähr für ein Museum zu umschreiben?
Das ist natürlich sehr abhängig von den Multimedia-Daten, die man präsentieren möchte. Videodaten haben natürlich höhere, größere Größe als, sagen wir mal, Text oder nur Audio.
Naja, also ich habe in meinem Handy 2 GB drin. Da geht schon eine Menge dazu.
Die sollten auf alle Fälle reichen.
Und na, das ist natürlich nicht leer, da ist die Wikipedia auch dabei, da ist schon die Hälfte wieder weg. So, und jetzt hat man also diese Software drauf und geht ins Museum und Sie haben da an Ihrem Stand dabei gehabt so einen Dinosaurierschädel. Den sieht man, der interessiert mich, den knipse ich jetzt mit dem Handy.
Genau.
Und dann kommt Ihre Software, die Mustererkennung, und sagt, aha, das ist Exponat Nummer 411.
Genau.
Und zu 411 gehört das und das dazu. Und das kann alles Mögliche sein.
Genau. Also ob das jetzt ein Dinosaurierschädel ist, eine Statue, ein Teller, egal was.
Diese Mustererkennung, ist die selbst entwickelt?
Ja, also es basiert darauf, dass aus einem Foto markante Eigenschaften extrahiert werden, sogenannte Features. Und diese Features werden verwendet, um eben diese Bilder und Objekte zu beschreiben.
Und wie flexibel bin ich da? Ist da nur ein Bild hinterlegt als Referenz für die Erkennung? Oder wenn ich jetzt von der rechten oder linken Seite, von vorne oder hinten etwas aufnehme, sind diese Bilder auch schon alle hinterlegt, dass die Mustererkennung quasi mehrfach durchgeführt wird für ein Objekt?
Also es ist standortunabhängig. Das heißt, es wird am Anfang nicht nur ein Foto von dem Objekt erstellt, sondern ein Video. Und dieses
Bringt's
Video
rum.
Genau, so ungefähr. Also überall da, wo der Benutzer sich normalerweise positionieren würde.
Ja.
Und dadurch hat man natürlich eine große Reichweite abgedeckt.
Wie viele Bilder nutzt man da von dem Video?
Also wir nehmen ein Video nur mit 4 Frames pro Sekunde auf,
ja.
Sogar im Durchschnitt ungefähr 30 Sekunden lang.
Doch, so lange.
Und haben dann im Schnitt ca. 50, 60 Bilder pro
die
Objekt.
Ausgebildet. Und mit diesen 50, 60 Bildern machen Sie dann diese Mustererkennung?
Genau, also wir benutzen ein künstliches neuronales Netz dafür, um eben das Foto, was aufgenommen wird, mit den bekannten Fotos zu vergleichen.
Was ist das für ein neuronales Netz? Auch ein selbstentwickeltes oder fertiges Produkt?
Es sind Standardalgorithmen mehr oder weniger bei diesem neuronalen Netz, die wir verwenden können.
In welcher Sprache ist das geschrieben?
Das ist jetzt in Java geschrieben.
Java. Und die Erkennung, also ich habe das mal probiert, es war natürlich nur ein Exponat da, die Erkennung ist ja super. Also drauf gedrückt, dann kam der Schädel und auch von vorne, wenn man das knipst, und da wurde erkannt und jetzt kann es dann losgehen. Man kann ein Audio-File hören oder man kann ein Video sehen, man kann Texte lesen oder eben man kann auch Grafiken sehen. Gibt's noch was? Ne, Geruch gibt's keinen dabei.
Doch, wenn das Ding durchbrennt.
Was würde denn sowas kosten, wenn man sowas in die Praxis... Es genügen ja die Standardtelefone.
Richtig, also es muss einfach nur eine Kamera vorhanden sein in jedem Handy. Und Bluetooth. Und eben eine Speicherkarte.
Und das Betriebssystem des Handys muss...
Wobei man mit Java recht unabhängig ist.
Damit. So, und das Bluetooth, das haben wir noch gar nicht erklärt. Was macht das denn da?
Um die Ergebnismenge einzugrenzen, wenn man eben ein Objekt erkennen möchte, bestimmen wir die ungefähre Position des Benutzers. Dafür verteilen wir im Museum Bluetooth-Sender und diese senden eine eindeutige ID, ungefähr eine Reichweite von 10 Metern.
Und das kann sich das Handy auch schnappen und weiß jetzt, aha, der Bursche steht irgendwo da in der Gegend rum.
Genau, richtig.
Und brauchen dann die Datenbank nicht so intensiv zu durchsuchen, als wenn sie von vorne bis hinten
richtig.
Alles durchsuchen müssen. Wenn sie Pech haben, wäre es der letzte Eintrag.
Genau.
Wie lange würde das dauern?
Wenn alle Objekte, kommt natürlich stark auf die Anzahl der Objekte an,
klar.
Aber würde natürlich wesentlich länger dauern.
Ja. Gibt es da Interessenten für?
Also jetzt hier in den letzten Tagen kamen einige auf mich zu, die interessiert waren und auch schon mal gefragt haben, ob es eben schon kommerziell ist. Mhm. Aber da es eben an der Universität gerade noch entwickelt
worden. Naja, ist ja eine Diplomarbeit, Sie haben ja jetzt genau. Zeit, wenn Sie die Universität verlassen. Vielen Dank.
Genau, bitte.
Jo, so langsam kommen wir schon wieder zum Ende unserer Sendung, aber ich muss ja sagen, es ist eigentlich schön hier auf der CeBIT gewesen.
Wir haben viel zu lachen bekommen und zwar hat Vista dazu uns geholfen.
Ja, ich bin der Meinung, die haben das so als Entertainment-Betriebssystem programmiert.
Also ich habe hier zum Media Center, nehme ich an.
Ja, ja, ich habe hier so eine gerade im Moment eine Fehlermeldung da. Da steht, Windows wird nach unerwartetem Herunterfahren wieder ausgeführt.
Ja,
finde ich ja schon mal toll.
Und also dann geht's weiter. Ist runtergefahren und wird aber trotzdem jetzt wieder ausgeführt.
Ja, und dann steht da, Windows kann online nach einer Lösung für das Problem suchen. Was für ein Problem? Es wurde unerwartet heruntergefahren und wieder ausgeführt. Ist das Ausführen, das Wiederausführen ein unerwartetes Problem?
Kann sein.
Ich verstehe.
Er wundert sich selbst darüber, dass er es wieder ausführt.
Das kann natürlich sein. Es gibt auch noch eine schöne Sache, da ist so unten so ein Dreieck mit einem Notenzeichen. Und wenn ich da drauf gehe, dann sagt er, keine Erschütterung festgestellt. Festplatte ist in Betrieb.
Ja, was ist denn das für Blödsinn? Such doch mal weiter, da können wir, vielleicht das Genre können wir vielleicht wechseln.
Ich glaube ja, wir machen jetzt eine Unterhaltungssendung mit Windows-Fehlern.
Kabarett. Vista Kabarett, das finde ich gut.
Wie sieht's mit deinen Haxen aus? Kannst du noch gehen?
Ich kann noch gehen. Ich bin allerdings nicht viel gelaufen. Draußen gibt es Busse, wenn man irgendwo hin muss.
Das geht ja dann.
Das geht dann. Und es ging dieses Jahr. Wir mussten ja auch viel hier am Stand bleiben.
Ja, und das ging auch.
Die Messe war sowieso ganz anders als sonst, wenn wir jetzt so erstmal die ganze Messezeit mitgemacht haben. Früher waren wir samstags immer wieder zu Hause. Und es reichte uns immer am Samstag. Und jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Gesehen haben wir trotzdem nicht mehr.
Ja, aber es geht trotzdem.
Ja, auch das, was wir hier in den Hallen gesehen haben, das ist eigentlich ein ganz guter Besuch, aber lange nicht das, wie das mal um die Jahrtausendwende war. Da kenne ich noch Zeiten, da konnte man nicht selbstständig gehen, sondern man wurde gegangen. Und das ist ja so lange vorbei.
Wurde gegangen.
Man wurde
gegangen. Das heißt,
gegangen.
Man hat dich gegangen.
Ja, man hat geschoben und man konnte nicht umfallen. War vieles von Vorteil. Man konnte besoffen auf die CeBIT gehen.
Das ist so wie in der Kneipe früher gewesen. Da konntest du auch besoffen sein, so zu Karneval, und umfallen kannst du auch nicht.
Also es war im Grunde genommen eine angenehme Messe. Man konnte überall an die Stände rangehen und man konnte Informationen einholen, wenn man dann welche wollte. Und ich glaube aber, dass das nächste Jahr, man will ja Zügel noch mehr anziehen, man will ja hier
die raus. Die Halle 1 will man ja ganz zu machen, man schmeißt die ganzen großen Firmen da raus, die sollen in die 2.
Weil die vielleicht von selbst auch gehen, das könnte ja auch sein. Und man will die Zügel anziehen, man will also die Turnschuhleute nicht mehr haben, die da Prospekte sammeln und Luftballons. Dieses Jahr habe ich auch keine Luftballons
gesehen. Es soll eine Profimesse werden. Und vor allen Dingen, man kommt uns entgegen. Diese Messe, die wird nächstes Jahr altersadäquat um einen Tag gekürzt, sodass es für uns noch angenehmer wird.
Genau. Wenn wir denn nächstes Jahr da sind, sind wir da? Wahrscheinlich ja.
Ich denke schon. Also ich bin einfach so mal der Meinung, dass wir da wirklich da sind.
So, das ist also die CeBIT.
Die CeBIT. Wir, und das sollten 2007. Wir hier nochmal erwähnen, haben die ganzen letzten 7 Tage am Stand von G-Data, in dem Studio, was man extra für uns hier eingerichtet hat, produziert, viel produziert, muss man sagen.
Wir haben viele Zuhörer gesehen und gehört.
Und wir sind hervorragend versorgt worden hier.
Ja.
Und haben uns echt wohl gefühlt.
Und die Zuhörer, die zu uns kamen, die konnten wir ganz gut ertragen, denn die haben uns auch gelobt. Auch hatten sie manchmal ein bisschen Kritik. Aber die konnte man wirklich ertragen.
Und die Kritik waren einfach immer nur so Hinweise auf dies oder ich fand das gut, alles gut.
Also, dann sagen wir jetzt.
Auf Wiedersehen bis
7 Mal den Daumen hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 für die CeBIT.
Das sieht ja auch so, zuckst du, Alters.
Und ein Züpp.
Ein Züpp, nein, ich will einen Büpp, will
eine
ich haben.
Eine CeBIT überbehalten.
Ein CeBIT überbehalten, so ein Quatsch.
Das
ein
war's.
Will ich
tschüss.
Haben.
Und ruck, und so, ruck. Zickzack.
Das war
Computerclub 2 CeBIT Spezial.
Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Kläuber. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.
Der Computerclub 2 und G-Data sind Partner auf der CeBIT. Das Softwarehaus aus Bochum hat sich auf Security spezialisiert und ist in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Zur diesjährigen CeBIT hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung entwickelt, die PCs vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt und gleichzeitig wertvolle Daten automatisch sichert. Die neue Premium Security Suite ist auf Vista, XP und 2000 spezialisiert und wird nach der CeBIT als Einzel- und Dreierlizenz im Handel sein.